Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Das ist doch echt gerade verrückt, was bei uns in der Welt passiert. Corona versetzt die Welt in Aufruhr. Und immer mehr Menschen stecken sich an mit dem Virus. Und auch die Zahl der Länder mit Corona-Erkrankten steigt täglich. Und so habe ich mich spontan entschieden, das Coronavirus in Inspire zu thematisieren. Ich habe telefoniert mit Dr. Michael Käser, er ist Biologe am Schweizer Tropeninstitut. Und da es ein Telefonat ist und ich ihn nicht persönlich treffen konnte, ist leider dieses Mal die Qualität nicht ganz so gut. Ich hoffe, ihr verzeiht. Hallo Michael, grüß dich. Schön, dass du am Telefon zugeschaltet bist.
Hallo Verena.
Ihr forscht ja am Schweizerischen Tropeninstitut ganz konkret an Infektionen und Epidemien. Was macht ihr da?
Wir forschen am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut an verschiedenen Krankheiten, vor allem tropische Infektionskrankheiten, die eben vor allem in Ländern geringen und mittleren Einkommens vorkommen. Aber man kann heutzutage natürlich nicht mehr die Krankheiten auf spezielle Regionen reduzieren, dass sie nur in den Tropen sind, sondern die Krankheiten verteilen sich natürlich durch die Globalisierung inzwischen auf alle Herren Länder. Und das ist, glaube ich, auch das, wovon wir heute sprechen.
Genau. Wie bekommt ihr denn gerade das Coronavirus zu spüren?
Ja, auf mehreren Ebenen. Zum einen machen wir natürlich Forschungsprojekte auf den momentanen Entwicklungen, wie sie gerade passieren, epidemiologischer Art. Wir schauen uns ja Epidemien an. Und wir schauen uns auch Diagnostiktools an und versuchen Impfstoffentwicklung zu machen. Jetzt im Moment nicht speziell für Corona, aber die ganzen anderen Dinge drumherum. Und auf der anderen Seite als Betroffene. Wir sind ein Institut, das mit zig Ländern weltweit und vor allem in Subsahara-Afrika zusammenarbeiten. Und da sind wir natürlich betroffen, dass wir Reisen absagen müssen und Meetings nicht machen können, Besuche nicht erhalten dürfen. Und sind natürlich eingeschränkt in unserer Bewegung, in unserer Arbeit selbst auch.
Aber gibt es jetzt unter den Forschern auch Betroffene, sozusagen Menschen, die erkrankt sind?
Nee, so weit sind wir noch nicht. Da haben wir aber sehr gute Maßnahmen ergriffen, dass wir hoffen und davon ausgehen, dass es eben nicht der Fall sein wird.
Wie schätzt du denn die derzeitige Situation weltweit ein?
Ja, das sieht man ja auch in der Presse. Ich meine, am Anfang hat es schön langsam angefangen und eben sehr fokal in Wuhan, in China, in den Provinzen. Und inzwischen hat man ja gesehen, Land für Land kommt dazu. Und es hat Deutschland ergriffen, es hat die Schweiz ergriffen, europäische Länder, Italien natürlich sehr stark. Und es ist ganz klar, dass es noch eine Weile so weitergeht. Und das müssen wir eben ein bisschen beobachten.
Was sich da gerade abspielt, hatten wir so einen Fall schon mal von einem Virus, einer Epidemie? Gab es das schon mal so?
Ja, also wir hatten solche Fälle. Wir hatten die vielleicht nicht so in dem Ausmaß, wie es jetzt gerade passiert ist, aber ein Verwandter von dem Coronavirus ist ja der SARS-Virus, das war 2002, 2003.
Da erinnern wir uns ja die meisten noch dran, genau.
Genau, und da ist ja auch einiges in die Welt verteilt worden, wurde dann aber einigermaßen wieder eingefangen, sodass es gehandelt werden konnte. Ein paar Jahre später kam der MERS-Virus, relativ ähnlich, auch in kleineren Maßstab. Jetzt ist es eben ein bisschen mehr. Aber wenn wir weiter in die Geschichte zurückgehen, dann haben wir natürlich ganz ähnliche Fälle sehr deutlich. Also da brauchen wir nur an die Pest und Pesterreger. Das ist natürlich kein Virus, sondern ein Bakterium. Schauen, da hat es natürlich die ganze damalige Welt betroffen. Oder auch die spanische Grippe, die ja während dem Ersten Weltkrieg sehr viel mehr Tote gefordert haben als der Krieg selber. Von daher sind solche Entwicklungen nicht unbekannt. Die sind jetzt natürlich ein bisschen mit einer anderen Dimension und Geschwindigkeit zu beobachten.
Genau, und andererseits haben wir andere Mittel dagegen vorzugehen, ne? Versuch uns mal zu erklären, was genau das Coronavirus ist und wie er sich von anderen unterscheidet.
Also der Coronavirus ist einer von vielen verschiedenen Virusarten, die es überhaupt gibt. Der Name hat ein bisschen von der Form. Er hat ja so Ausbuchtungen, wenn man sich das dann anschaut unter dem Mikroskop, dass es dann eben ein bisschen ausschaut wie ein Kranz oder wie eine Krone, daher der Name. Das sind einfach Proteine, Sulfidproteine, die so rausstehen. Dann ist der Virus relativ groß im Gegensatz zu anderen Viren und hat sogar einige Gene. Die meisten Viren haben nur wenige, 2, 3 Gene. Der hat 6 bis 14, so ungefähr. Und das Neue ist aber an diesem Virus, dass er eben eigentlich ein Virus ist, der bei Tieren vorkommt. Und wenn er jetzt bei Fledermäusen in der Population da einfach ist und sich weiter verbreitet, dann hat es keine große Auswirkung. In dem Fall ist es aber passiert in Wuhan auf dem Markt, dass eben die Grenze, die Speziesgrenze überschritten wurde von Tier auf den Mensch. Und dadurch ist es eben was für uns Neues und für uns Unbekanntes.
Jetzt so als Laie habe ich den Eindruck, viel mehr Menschen stecken sich jetzt zurzeit zumindest an der Grippevirus, an dem Influenza an, als dass ich das Gefühl hätte, ich könnte mich am Corona anstecken. Ist denn eigentlich die Grippe schlimmer oder der Corona?
Also das ist eben genau die Problematik. Man kann die beiden Krankheiten ja praktisch erstmal medizinisch symptomatisch gar nicht unterscheiden. Also wenn man jetzt eine Coronavirus-Infektion hat oder hätte, dann könnte sich das entweder auswirken wie eine ganz normale leichte Erkältung oder wie eine sehr starke schwere Grippe. Es ist tatsächlich so, dass vom Coronavirus dann wirklich ein paar mehr Menschen sterben als von der normalen Grippewelle oder von der normalen Influenza-Infektion. Nur tatsächlich gehen wir davon aus, viel, viel mehr Menschen an Grippevirus sich infizieren oder erkranken als an Coronavirus. Und das ist die Problematik von dem, wo wir gerade sind. Medizinisch, also symptomatisch, kann man es im Moment kaum unterscheiden. Man muss wirklich Tests machen, um dann das rauszufinden. Es ist tatsächlich so, und so denke ich auch, dass die Grippe und die große Grippewelle erwarten wir ja eigentlich noch, dass die deutlich schlimmer ist und sich aber auch überdeckt mit dem Coronavirus-Infektionen.
Andererseits höre ich auch immer wieder Stimmen, die sagen, jetzt kann man doch auch nicht jeden auf Corona testen lassen, der mit ein paar Grippesymptomen in die Praxis kommt, oder?
Und das kann man natürlich auch nicht. Also zum einen ist es gar nicht managebar vom Gesundheitssystem her. Man kann ja gar nicht wirklich jeden durchtesten. Zum anderen gibt es auch gar nicht genügend Tests oder Anzahl an Tests, um das zu machen. Das ist genau der Fall. Also man muss wirklich dann einen Test machen, wenn man wirklich starken Verdacht hat, dass es Coronavirus sein könnte. Und ansonsten muss man sich ganz normal verhalten, wie zu Zeiten vor Coronavirus, dass man einfach versucht, dass man sich und andere möglichst wenig ansteckt.
Glaubst du, dass es gelingen wird, die Ausbreitung einzudämmen?
Ja, das sind ja wirklich große, interessante epidemiologische Fragen. Da war ja so vor einem Monat, also kurz nachdem es ausgebrochen ist, da gab es ja Stimmen zwischen den beiden Extremen. Nein, nein, es wird nur in der Stadt bleiben und innerhalb von wenigen Tagen und Wochen ist das Thema erledigt, bis zu Weltuntergangsszenarien. Es wird sich auf die ganze Welt ausbreiten und wird die ganze Menschheit verändern. Und irgendwo da dazwischen stehen wir ja. Wir sehen ja jetzt, wie sich's ausgebreitet hat. Jetzt ist es 10-fach, 100-fach, 1000-fach von dem, wie es vor 4-5 Wochen war, weil sich's ausgebreitet hat. Das kann an den Fällen liegen. Das kann aber auch daran liegen, dass wir es jetzt genauer anschauen und dass wir es genauer diagnostizieren. Also das Thema wird uns sicher noch einige Monate beschäftigen. Wir können nicht mehr sagen, das ist was Lokales. Es ist ganz klar, dass sich's auf viele Länder verteilt hat. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Wir müssen auch schauen, dass wir es nicht übertreiben. Aber jetzt ist gerade eine spannende Phase, wo sich's rausstellt, wie schnell sich's ausbreitet. Dass es sich ausbreitet, ist klar. Aber wie schnell sich's ausbreitet, ob es linear wird und sich dann wieder langsam nach unten legt oder ob es exponentiell nach oben geht und wir wirklich ein massives Problem haben. Im Moment haben wir hier in Deutschland einige Fälle, ich glaube so 200 heute, in der Schweiz ungefähr 40, in Italien natürlich sehr viel mehr und da muss man eben sehen, wie das gemanagt werden kann.
Jetzt habe ich in den letzten Tagen den Eindruck gekriegt, dass die Hysterie oder fast Panik aufkommt. Also die Regale in den Supermärkten sind zum Teil leer, die Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken sind ausverkauft. Jeden Tag hört man von neuen Veranstaltungen, die abgesagt werden. Sogar Fußballer, die nicht mehr Autogramme geben dürfen, Profifußballer von Werder Bremen oder sowas. Findest du das zu Recht oder ist das jetzt alles ein bisschen übertrieben?
Ja, also du sprichst jetzt gerade sehr verschiedene Aspekte an. Es ist natürlich auf alle Fälle sinnvoll, dass man jetzt Vorsichtsmaßnahmen ergreift, gerade in der Phase, wo es darum geht, ob sich die Krankheit langsam oder jetzt explosionsartig ausbreitet. Da ist es schon sinnvoll, dass man Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Jetzt ist die Frage, welche Art von Vorsichtsmaßnahmen. Das eine sind Großveranstaltungen, die ja in vielen Gebieten, Städten und Ländern jetzt mal so ab 1000 Leute abgesagt worden sind oder werden. Hier in Basel, die Basler Fasnacht, das ist ja die 5. Jahreszeit, wichtigste Jahreszeit überhaupt in der Stadt, das wurde abgesagt. Das ist natürlich extrem schlimm, dass genau sowas passiert und gemacht wird. Aber ich denke, das sind wirklich die richtigen Maßnahmen, Großveranstaltungen. Das andere ist, dass man natürlich auf normaler Ebene versucht, sich selber zu schützen. Also das, was man hört, Hände waschen und einfach schauen, dass man eine gute Husten- und Niesetikette einhält, was man sowieso sonst immer machen sollte. Also solche Sachen sind absolut sinnvoll, da jetzt darauf zu achten. Eben auch für einen selber zu sehen, wo reise ich jetzt hin, muss ich unbedingt dorthin reisen, vermeiden von Flughäfen, von großen Ballungszentren und so. Das ist absolut sinnvoll und angemessen. Dann die Frage jetzt, weil du meintest, die Regale seien in Supermärkten leer. Zum einen, ja, gibt es schon mal das eine oder andere Regal, wo die Nudeln oder der Reis ausgegangen ist.
Ja, genau.
Einiges davon ist aber auch Fake News. Also man hört, dass Läden schon um 2 zugemacht haben, weil die komplett ausverkauft sind, was überhaupt nicht stimmt. Die Läden schauen ganz normal aus. Also das ist ganz spannend, finde ich jetzt. Wie kann ich jetzt unterscheiden zwischen wirklichen Nachrichten und Fake News? Gerade in dem Fall, und es geht ein bisschen in die Richtung von Panik und Panikmache, was du auch angesprochen hast.
Wie wäre es denn, wenn wir jetzt alle 2 Wochen zu Hause bleiben würden und mal alles schließen würden? Wäre das eine Lösung?
Also manche Firmen machen das sogar hier. Also hier in der Schweiz gibt es einige Firmen, die allen Mitarbeitern für 14 Tage, wenn es irgendwie nur geht, Homeoffice anbieten oder Shared Service, dass ein Teil davon zu Hause bleibt und nur Minimalbesetzung da ist. Wir am Institut, wir sind ja Schweizerisches Tropen- und Public Health Institute, das ist im Namen öffentliches Gesundheitswesen, das heißt, wir versuchen global Gesundheit zu fördern. Wir müssen natürlich ein bisschen stringent sein, wir machen tatsächlich, dass alle, die auch irgendwie nur können, 14 Tage lang im Homeoffice arbeiten. Natürlich haben wir Labors und haben wir normale Services, die laufen müssen, aber wirklich unter Minimalbesetzung. Das kann schon jetzt, gerade zu dem Zeitpunkt, wo noch wenige Fälle, die man noch einzeln nachvollziehen kann, das kann schon sehr hilfreich sein, dass einfach jetzt nicht dieses exponentielle Wachstum startet, sondern die Fälle eingedämmt werden.
Interessant.
Man könnte es tatsächlich ausprobieren. Ich kenne von einigen Kollegen und von einigen auch aus dem Freundeskreis, die auch von der Firma aus 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Wenn bei uns jemand aus dem Ausland zurückkommt oder über den Flughafen gefahren ist, dann muss er auch 14 Tage von zu Hause arbeiten, bevor er hier am Institut erscheinen darf. Auch die ganzen Studenten, die aus aller Herren Länder kommen, jetzt fängt bald neue Kurse an, die kommen und dürfen dann erstmal 14 Tage in ihrem Studentenwohnheim sitzen, bevor sie hierher kommen können. Sehr krass, sehr stringent im Moment, aber ich denke, eine Maßnahme, mit der wir sehr viel Infektion vermeiden können.
Sag mal, können wir eigentlich hoffen, dass ein Impfstoff bald gefunden wird und ist das dann die Rettung?
Also ein Impfstoff wäre natürlich die allerbeste Lösung, das ist ganz klar. Impfstoff verhindert ja immer, dass Leute krank werden, bevor sie überhaupt krank sind. Jetzt im Moment muss man natürlich an 3 verschiedenen Stellen ansetzen. Das eine ist, man muss die Krankheit diagnostizieren können und dazu braucht man Diagnostiktests. Man muss die Krankheit behandeln können, dazu braucht man Medikamente, die wirksam sind. Und Impfstoffentwicklung ist natürlich ganz klar, muss auch parallel laufen, wirkt aber natürlich nur erst, wenn der Impfstoff da ist und in der entsprechenden Menge produziert werden kann und dann eben verbreitet werden kann. Also das dauert natürlich noch einige Wochen bis Monate und das muss man sehen, wie schnell es geht. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben ja in allen 3 Bereichen, die ich gerade skizziert habe, schon Kandidaten. Also wir haben ja von den Epidemien, über die wir vorhin gesprochen haben, SARS und MERS und ähnliche, haben wir ja Medikamente, sogar Impfstoffe, die zum Teil oder mit einer gewissen Wirksamkeit geholfen haben. Die werden jetzt natürlich mit Hochdruck getestet und geschaut, ob die auch gegen Coronavirus aktiv sind und welche Spezifitäten und wie sie sind, das ist ganz klar. Es gibt mehrere Firmen, die gerade Diagnostika machen oder welche, die sie schon fertig haben oder fast fertig haben, jetzt dafür testen. Ich würde mal sagen, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, aber es gibt schon einige gute Kandidaten und Initiativen. Mindestens 5 Diagnostiktests. Nein, Diagnostiktests gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr. Es gibt, die kann man relativ einfach machen. Für Viren ist so ein Diagnostiktest nicht so kompliziert. Es gibt sogar sehr viele verschiedene, die jetzt gerade gemacht werden. Mehr als wir wissen. Es gibt auch Initiativen von diesen öffentlich-privaten Partnerschaften, jetzt diese ganzen Diagnostiktests einmal zusammenzunehmen, zu validieren und dann zu vergleichen. Weil die Zahlen, die wir haben und die positiv getesteten, die hängen natürlich auch davon ab, wie gut diese Tests und wie einheitlich diese Tests sind. Also das ist so mal der erste Schritt, an dem wir gerade stehen. Dann gibt es eben mindestens 5 Firmen, aber wahrscheinlich auch noch mehr, die gute Medikamente haben, die tatsächlich auch mehr oder weniger wirksam sind. Die müssen jetzt natürlich getestet werden nochmal und speziell dafür getestet werden. Jetzt neue Medikamente entwickeln, das dauert natürlich lang. Da geht ja die ganze Maschinerie los. Da sind wir wirklich bei mehreren Monaten bis normalerweise viele Jahre, bis dann ein Medikament fertig ist. Jetzt mit Fast Track probiert man alles Mögliche aus. Es gibt auch schon natürlich viele Tests, HIV-Medikamente zu verwenden. Und da gibt es auch die eine oder andere Wirksamkeit, sogar Chloroquin, also was man normalerweise gegen Malaria nutzt und schon lang nicht mehr in den meisten Ländern verwendbar ist, weil es längst Resistenzen hat. Sehr effizient anscheinend, deswegen in China auch schon an der einen oder anderen Stellen komplett ausverkauft. Es ist ganz spannend. Es sind jetzt natürlich große Experimente, die ungeplanterweise laufen, weil jeder versucht, alles Mögliche mal auszuprobieren, weil man ja versuchen will, jetzt die Krankheit möglichst nach unten zu nehmen. Mhm. Vielleicht noch kurz zum Impfstoff, ja, den gerne. Du auch angesprochen hast. Impfstoff, da haben wir ja auch Kandidaten, Impfstoffe von den vorherigen Krankheiten, Epidemien. Es gab auch schon vorher Initiativen für Impfstoffentwicklung gegen Krankheit X, weil man ja weiß, dass es irgendwann neue Krankheiten geben wird, von denen man noch nicht weiß. Impfstoff gegen Viren sind normalerweise relativ einfach zu machen. Der Influenza-Impfstoff, der ja jedes Jahr neu gemacht werden muss, anhand der Spezifitäten, wie der Virus eben gerade ist, die werden ja auch innerhalb kürzester Zeit gemacht. Jetzt ist der Coronavirus ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger dagegen. Diese SARS-Impfstoffe, die es so mal gibt oder gab, die haben nur eine gewisse Effizienz. Also da wird gerade mit Hochdruck natürlich dran gearbeitet. Es gibt in China schon einen, der wird schon getestet, wie gut der tatsächlich ist, muss man jetzt eben dann mal sehen. Und Israel hat auch schon gesagt, dass sie in wenigen Monaten einen fertig haben. Das kann ich Ihnen gut glauben. Die sind immer mit neuen Sachen Vorreiter weltweit. Da wird einiges kommen. Jetzt muss man natürlich in kurzer Zeit, wo man sonst viele Monate und Jahre zum Testen braucht, muss man natürlich Fast Track machen. Bevor man Impfstoff wirklich ausrollen kann und den verwenden, musst du zwei Sachen anschauen. Das eine ist Sicherheit, Safety, dass der keinen negativen Auswirkung hat, dieser Impfstoff auf einen gesunden Menschen. Und das andere ist dann Efficacy, also wie gut er wirkt und hilft er wirklich. Das kann man jetzt natürlich nicht mehr in der Theorie probieren, sondern das muss man gleich relativ schnell mit Sondergenehmigungen ausprobieren. Und ich denke, dass es nicht mehr so lang dauert, bis es wirksame Impfstoffe gibt. Ich spreche jetzt von Monaten, bis die dann aber produziert werden und in der Welt verteilt werden und dann angewandt werden in den Gesundheitssystemen. Das dauert natürlich noch mal sehr viel länger. Deswegen können wir jetzt gerade auf den Impfstoff nicht warten, sondern müssen schon mit Schutzmaßnahmen anderer Art agieren.
Sag mal, wie gehst denn du persönlich mit all diesen Nachrichten in den letzten Tagen um? Kriegst du es da manchmal mit der Angst zu tun?
Ach ja, wir haben ja vorhin über die Grippewelle gesprochen. Die Grippewelle selber ist ja eigentlich viel wahrscheinlicher, dass ich davon betroffen bin als vom Coronavirus. Deswegen darf ich natürlich nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Nein, mit der Angst zu tun bekomme ich nicht. Ich würde mal zweifach sagen, das eine ist, wir müssen die Coronavirus-Krankheit Covid-19, wie sie jetzt inzwischen heißt, natürlich ernst nehmen. Das ist ganz klar. Die Ausbreitung versuchen zu vermeiden, Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben das ja alles gerade besprochen, große Menschenmengen meiden und überlegen, ob ich wirklich reisen soll. Das ist natürlich was ich machen kann und wo ich mit keinerlei Naivität einfach Business as usual meine Sachen weitermache, sondern da wirklich drauf acht und sage, das nehme ich ernst und da schaue ich, wie wir als Gesellschaft, als Familie, als Einzelperson damit umgehen können. Ohne Panik zu haben oder Panik zu machen. Vielleicht auch noch ganz kurz zu den Panikkäufen. Die nutzen natürlich auch niemandem was. Dadurch verschlimmert man ja das ganze Versorgungssystem. Das wird dann schon werden. Und die zweite Seite ist eben, was wir auch schon gesprochen haben, keine übertriebene Reaktion, jetzt ruhig bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch deutlich höher, im Straßenverkehr zu sterben, als von Coronavirus erwischt zu werden. Auch noch dazu sagen, dass der Coronavirus ja in meisten Fällen wie eine normale, schwache Erkältung abläuft und die Leute wieder gesund werden. Oder auch mal wie eine starke Grippe abläuft und die Leute wieder gesund werden. Tatsächlich dran sterben und ja, wir haben ein bisschen eine höhere Sterblichkeit als beim Influenza-Virus. Aber tatsächlich dran sterben tun wirklich Leute mit schwachem Immunsystem schon, ältere Personen oder mit Vorerkrankungen. Das sind natürlich die Risikogruppen, auf die kann man natürlich nochmal schauen. Nein, ganz normal damit umgehen. Und dann würde ich noch sagen, als Christ, mein Leben ist in Gottes Hand. Da brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Ich schalte meinen Verstand ein und wir agieren hier mit Verantwortung in der Gesellschaft. Und dann ist mein Leben in Gottes Hand. Ich meine, wir sehen die ganzen Lieder von Paul Gerhardt, die auch zu Krankheitszeiten geschrieben wurden, die von Trost und Glauben nur so strotzen, wo wir wirklich viele von lernen können. Oder wenn wir es mit Spurgeon sagen, die Furcht, sagt Spurgeon, überlassen wir denen, die keinen Vater, keinen Heiland und keinen Heiligen Geist haben.
Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Forschungen, bei deiner Arbeit und Gesundheit.
Danke dir, Verena, für die Fragen. Sehr gute Fragen gestellt. Sehr interessant, mit dir zu sprechen. Und auch dir und euch wünsche ich Gesundheit und eine bewahrte und gesunde Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen wie ich. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ganz vielen von meinem Podcast erzählt. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei unter inspire_podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, eure Verena Reiner.